Genau, also jedenfalls hoffe ich, dass wir gleich alle einen Platz haben und gemütlich Alex zuhören können, der uns jetzt die Predigt hält.
Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ich liebe es, wenn wir so ein Luxusproblem haben mit dem, dass wir wenig Platz haben. Das ist doch schön. Aber es wäre wirklich cool, wenn vielleicht ein, zwei Leute von unseren Mitgliedern vielleicht noch ein paar Stühle stellen, dass eventuell Leute, die noch länger geschlafen haben, dass sie einen Platz haben, sonst hier vorne an den Seiten. Dann ist es zwar ein bisschen unruhig gerade, aber haben wir wenigstens das gelöst. Aber ab nächster Woche gibt es wieder die Reihen, das heißt wieder ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Sitzplätze und dann braucht ihr auch keine Sorgen haben. Sonst könnt ihr auch gerne ein bisschen früher da sein und die Ersten kriegen die Plätze. So, ihr Lieben, ich habe ein kleines Problem und ich würde gerne mit meinem Problem anfangen. Ich habe nämlich mega viel vorbereitet. Also ich habe drei Möglichkeiten, eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich predige jetzt eine Stunde 45 Minuten. Es hat jemand Ja gesagt. Frank, steh doch mal kurz auf, damit jeder sieht, wer sich nachher beschweren kann. Achso, da auch. Sehr gut. Oder wir machen was, was ich so vorher noch nie gemacht habe und ich weiß noch nicht, es wird ein bisschen spannend für mich. Ich habe hier zwei Umschläge, nämlich Predigt 1 und Predigt 2. Und ich verrate euch auch, was in Predigt 1 zumindest für Bibeltexte auch drin sind oder ein Bibeltext und auch Predigt 2. Bei Predigt 1 habe ich einen Bibeltext rausgesucht. Da geht es um das Gleichnis von den beiden Söhnen. Vielleicht kennen die meisten von uns, die mal Bibel gelesen haben, dieses Gleichnis. Da geht es im Grunde darum, dass es zwei Söhne gibt. Danke. Zwei Söhne gibt. Der eine, der kriegt sein Erbe und sagt schon vorher, bevor der Vater überhaupt irgendwie in die Jahre gekommen ist oder verstorben ist, sagt er, ich will mein Erbe jetzt schon. Geht in die Welt, verprasst das so richtig sündhaft, so richtig ordentlich schlimm. Und er kommt dann irgendwann wieder und sagt, hey, kannst du mich aufnehmen? Und der liebende Vater nimmt ihn auf. Und der ältere Sohn, der ständig arbeitet, sagt so, hey, es geht ja heute ums gemeinsam Feiern, um Freude haben. Und der Vater, der macht eine Party im Grunde für den jüngeren Bruder, weil er wiedergekommen ist. Und der ältere Bruder beschwert sich und sagt so, ich war hier jahrelang, habe ständig gearbeitet auch und für mich schlachtest du nicht mal einen Bock, ja? Und der kriegt hier so ein Kalb und da sagt der Vater, hey, du hättest jederzeit kommen können. Also das ist so in ganz kurzem Abriss diese Bibelstelle. Und die zweite Predigt, auch eine sehr coole Bibelstelle, finde ich, kennen vielleicht auch die meisten von uns, die mal in irgendeiner Weise in der Kinderstunde waren oder so. Das muss ich so rummachen. So. Ihr habt gemerkt, ich habe das in unserer im Gemeindeblau hier vorbereitet. Ja, das ist alles durchdacht hier. Das ist die Zachäus-Geschichte in Lukas 19, 1 bis der in Jericho arbeitet, der hat die Leute betrogen, ganz viel Kohle gemacht. Und dann hört er, Jesus kommt durch Jericho und er selber sagt so, oh, den muss ich sehen. Darauf habe ich Bock, den Jesus mal kennenzulernen. Und er ist so klein, dass er auf den Baum steigen muss. Und dann sieht Jesus ihn und sagt, komm vom Baum runter, Zachäus, ich lade mich zu dir ein. Jesus sagt, ich lade mich ein, mach eine Party, wir feiern zusammen. Und dann verändert sich das Leben des Zachäus unglaublich doll. Und weil wir heute ja ein bisschen feiern und es geht um Freude, würde ich das gerne in irgendeiner Weise akustisch machen. Das heißt, ich werde jetzt hintereinander Predigt 1 und dann danach Predigt 2 hochhalten. Predigt 1 ist das Gleichnis von den Söhnen, Predigt 2 die Zachäus-Geschichte. Und ihr müsst akustisch irgendein Laut machen. Und das, was am lautesten ist, das nehmen wir. Darüber predige ich. Und die andere werdet ihr zumindest in den nächsten Wochen oder in diesem Jahr absolut gar nicht hören. Wenn es ungefähr beides gleich laut ist, dann suche ich eine aus. Also ich habe beides vorbereitet, ich habe ein Herz, beide zu halten, daher machen wir das so, okay? So, seid ihr mit mir? Wir machen mal einen kleinen Test. Alle, die jetzt sagen, oh, das könnte zu laut sein, einfach Ohren zu halten, so einen kleinen Test. So, Predigt 1. Predigt 2. An der Stelle tut es mir wirklich sehr, sehr leid für diejenigen, die Predigt 1 hören wollten. Ich kann sie euch sonst auch mal zuschicken, aber war nur die Wahl. Genau. Also, es geht um Predigt 2, das kann jetzt hier weg. Und zwar um Zachäus. Ich würde gerne, heute ist sehr akustisch, ich habe leider keinen PowerPoint vorbereitet, auch keine Flipchart, wie ihr es vielleicht gewohnt wart in den letzten Monaten von mir. Heute geht es um mehr akustisch zu, das heißt, ihr dürft mir gerne zuhören. Mich stört es auch nicht, wenn ihr die Augen zumacht und dann irgendwie dieses fröhliche Nicken habt, wenn ihr müde seid, ist auch kein Problem. Ich würde gerne ein Lied vorspielen lassen, bevor das passiert. Gibt es unter euren Tischen, jetzt sind natürlich ein paar mehr Leute da, als ich geplant habe, unter euren Papptischen, ihr müsst sie einfach nur rausziehen, da sind Zettel und vielleicht, da sind immer pro Tischgruppe 2 und vielleicht gelingt es euch jetzt rein organisatorisch ein paar Zettel nach hinten zu geben. Das ist der Liedtext, um den es jetzt geht. Ja? Die Hinteren müssen vielleicht sonst gut zuhören. Und es ist ein Lied, es ist ein Spaßlied. Vielleicht kennt ja der ein oder andere Super 2 oder Nimm 2. Nicole, vielen lieben Dank, wenn du das abspielen könntest. Super, sehr schön. Alle, die Humor haben und das verstanden haben, warum ich das abgespielt habe, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich. Jeder, der das jetzt so mega ernst nimmt, die Zeit mir zu vergeben, okay? Deine Chance zuzuhören und trotzdem irgendwie was mitzunehmen heute. Das ist natürlich ein Spaßlied. Ja? Ich bin natürlich null konform mit den Inhalten dieses Liedes und auch die Autoren dieses Liedes nicht. Vielleicht hat der ein oder andere ja mal so einen Satz gehört, das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Gerade so die älteren Menschen unter uns kennen das vielleicht. Oder ich habe einen Freund, einen Kommilitone, ehemaliger Kommilitone von mir, der hat mir erzählt, Alex, meine Familie bis heute kauft keine Satellitenanlage. Und ich gesagt, hä, warum? Naja, die Kurzform für Satellitenanlage ist satt an und das klingt nach Satan. Also können wir einfach das nicht holen, das können wir nicht kaufen. Oder es gibt auch unter manchen Christen sogar Männer, die eine Krawatte tragen, die quasi abgeschnitten ist oder ne, die keine Spitze hat. Habt ihr das schon mal gesehen? Kennt ihr den Grund dafür? Das ist, weil das nach unten zeigt in die Hölle. Haben sie das abgeschnitten? Ja, das sind die, mal abgesehen davon, dass es jetzt, also jeder, der das trägt, aus modischen Gründen, tut das weiterhin, ist kein Problem. Aber das ist der Ursprung, warum das quasi auch flach ist. Und das ist so ein Phänomen, was mir immer wieder begegnet, ist, dass irgendwie es manche Dinge gibt, die ich jetzt gerade mal am Anfang der Predigt sagen würde, die rauben uns irgendwie die Freude. Ja? Und dieses Lied hat das irgendwie auf humorvolle, ganz wunderbare Art aufgezeigt, dass irgendwie, ich finde, so ein bisschen gegenüberstellt. So eine Art Gesetzlichkeit, aber auf der anderen Seite der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch nach Freude, nach Feiern. Und heute geht es, auch wenn das natürlich zu unserer Reihe insgesamt gehört, nicht konkret um die Pinguine, aber das hat uns ja über die ganzen Wochen begleitet. Und wenn ihr nicht wisst, warum Pinguine und Eisberge hinter mir sind, hört doch gerne im Internet die Predigten an, die letzten Wochen waren. Dann werdet ihr auch da wertvolle Gedanken mitnehmen. Gemeinsam feiern mit Zachäus, habe ich die Predigt heute genannt. Und ich habe das Gefühl, dass der Glauben oder das Christsein immer in so einer Art Urbildern aufgezeigt wird. Ja? Ein Urbild könnte sein, so der Kampf. Paulus macht das ganz gut, so dieses dualistische Gut gegen Böse und das Böse irgendwie ist da und greift mich an, deswegen brauche ich eine Waffenrüstung, deswegen muss ich zugerüstet sein. Das ist so gerade in der frühen Zeit der jungen Gemeinde, als sie so entstanden sind, ein wichtiger Motivator auch gewesen. Und so kann auch der Glauben irgendwie so als Urbild aufgezeigt werden, so ein Kampf. Ja, aber Jesus hat gewonnen durch die Kreuzestat, durch seine Vergebung, die er uns ausgesprochen hat. Er hat den Tod überwunden und erlebt und dadurch haben wir quasi den Kampf gewonnen. Das ist so ein Urbild vielleicht für den Glauben. Oder ein Auftrag, die Apostel. Ja, wir haben einen Auftrag hinzugehen und eine gute Botschaft weiterzugeben. Oder auch eine Wanderung eines Volkes in ein zukünftiges Land. Das kann auch so ein Urbild sein. Ja, ich bin unterwegs, ich habe gestartet, irgendwann bin ich Christ geworden und folge vielleicht Jesus nach, lese auch sogar ein bisschen in der Bibel oder so und ich bin so auf dem Weg und auf diesem Weg hin lerne ich und wachse ich. Und das kann auch so ein Urbild sein. Das Interessante ist, was mir immer wieder in der Bibel auch begegnet, ist, dass es ein Bild gibt, was vielleicht nicht so oft thematisiert wird. Und zwar ist es eben dieses Feiern und das Freude haben. Und ich glaube, das kann auch zu einem Urbild für das Christentum oder für Gläubige sein, dass wir eben auch feiern und uns freuen dürfen. Wir dürfen uns feiern, wir dürfen feiern und wir dürfen uns freuen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade für uns Deutsche auch mal zu hören, weil wir sind so eher die, die vielleicht sagen, ah nee, wir müssen manche Sachen einhalten, wir müssen das tun. Ich glaube, ein paar Jüngere unter uns, die jüngere Generation, die hat es schon verstanden, wie man feiert. In der Bibel ist Feiern sehr, sehr wichtig und nimmt eine ganz wichtige Rolle ein, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Gott ordnet an, dass sein Volk Feiertage hat und es fängt mit der Urgeschichte an. Der Sabbat ist nicht einfach da, um nach den anstrengenden 6 Tagen vorher zu entspannen, sondern auch das zu feiern, was vollbracht wurde in den letzten Tagen. Das heißt, dein freier Tag ist nicht einfach nur da, dass du chillst, mit einem Bier in der Hand auf der Couch sitzt und fernsiehst, sondern auch das zu feiern, was du mit Gottes Hilfe geschafft hast die letzte Woche. Und für den einen ist das eventuell einfach so ein, oh, ich habe mich durch die Woche gekämpft, das war mega anstrengend, jetzt bin ich am Wochenende und oh, jetzt kann ich entspannen und entschlacken. Ja? Aber für den anderen ist es manchmal, ich habe ein Riesenprojekt in die Hand genommen, das hat mir riesen Spaß gemacht und dann eher so ein freudiges Freuen. Ja, es gibt manchmal so ein, oh, gerade so geschafft, oh, ich bin durch, freuen. Aber es gibt auch, ja, ich habe richtig viel geschafft durch Gottes Hilfe. In der Bibel findet man dieses Bild, was ich auch eben meinte, worüber wir uns freuen, auch der Sieg über das Böse. Das ist so dieser Ewigkeitsgedanke, der sich in der Bibel auch immer wieder durchzieht. Wir können uns freuen, dass wir jetzt im Hier und Jetzt schon leben, aber schon diesen Ewigkeitsgedanken haben. Und wissen, Gott ist an meiner Seite, Gott ist da, Gott schenkt mir diese Freude. Und klar gibt es immer wieder Kämpfe und Momente in meinem Leben, aber ich kann mich darüber freuen, dass er an meiner Seite ist und er mir hilft. Freude ist im Mittelpunkt der guten Botschaft. Und wenn wir uns so Karfreitag angucken, das ist ja auch ein Tag, wo Tanzen verboten ist, Feiern ist verboten, man darf nicht laute Musik hören und so, für die, die das nicht wussten, das ist rechtlich wirklich abgesichert. Und Karfreitag ist ein trauriger Tag. Und wir Christen, manchmal trauern wir auch an dem Tag, aber wir haben doch diese Ewigkeitsperspektive. Wir wissen, was nach 3 Tagen passiert ist. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und dass er uns Kraft gegeben hat, uns zu einer neuen Kreatur, eine neue Persönlichkeit geschenkt hat und wir uns darin freuen dürfen, was Gott vollbracht hat. Wir feiern das, was Gott Gutes bereits getan hat, dass Gott uns erlöst hat. Wir kommen zu der Bibelstelle in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Ich lese die einfach alle nochmal vor und ihr könnt gerne, wie gesagt, ihr könnt jetzt nicht mitlesen, aber gerne, wenn ihr wollt, eure Bibeln oder Handy-Apps aufmachen, also Bibel-Apps natürlich, und gerne mitlesen, sonst dürft ihr einfach nur zuhören. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Steig eilends herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und er stieg eilends herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Da spricht Lukas von den Pharisäern, die da stehen. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es 4-fach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, selig zu machen, was verloren ist. Wir haben hier, finde ich, eine unglaubliche Geschichte. Ich habe sie als Kind irgendwann das erste Mal gehört und dann immer wieder mal in Predigten eigentlich eher selten. Und erst so vor kurzem habe ich mal die Geschichte gelesen und ich dachte, wow, das ist schon für mich ein Phänomen, was sich in dieser Geschichte aufzeigt. Und da sind ganz, ganz viele Aspekte, aber ich werde das irgendwie auch aufgrund dessen, dass wir gleich noch Kleingruppen und Gesprächsgruppen haben werden, auf einen Punkt runter reduzieren. Ich finde es ein Phänomen, Zachäus, Oberzöllner, Obersünder, habe ich vorhin schon gesagt, er hat das Verlangen, Jesus zu sehen. Er ist einer, von dem man eigentlich weiß, ich darf nicht in die Nähe von Rabbinern gehen, ich darf eigentlich heiligen Menschen gar nicht begegnen, weil ich ein Sünder bin. Eigentlich weiß er das. Er hat Menschen betrogen. Und er hat ewig viel Geld gemacht. Aber er hat das Verlangen, zu Jesus zu kommen. Und das Interessante ist, er hat Mühe auf dem Weg. Das heißt, er ist ja recht klein gewachsen, was ja nicht schlimm ist, aber er merkt, er kommt nicht durch die Leute durch. Und manche Bibelforscher vermuten, die Leute lassen ihn mit Absicht nicht durch. Die versperren ihm den Weg, er kann nicht in die erste Reihe, so, das hat er nicht verdient. Ja, warum? Der hat mir das Geld abgeknöpft, der darf hier nicht rein, das gönne ich ihm nicht. Ich möchte Jesus sehen. Aber Zachäus darf Jesus nicht sehen. Und dann ist Zachäus so ein ganz ausgewiefter Fuchs, der findet da einen Maulbeerfeigenbaum und er steigt drauf. Und er weiß, Jesus kommt hier vorbei, aber alleine ihn zu sehen, das reicht ihm aus. Aber es passiert ja noch viel, viel mehr, wie wir im Text gerade gelesen haben. Das einzige Kriterium, das Zachäus Gott bietet, ist lediglich der Wunsch, Jesus zu sehen. Mehr bietet Zachäus nicht an. Er sagt nur, ich habe den Wunsch, Jesus zu sehen. Er begehrt es, Jesus zu sehen und ihn kennenzulernen. Und der Wunsch aller Pharisäer ist, Jesus sollte Zachäus, den Sünder, ignorieren. Das wäre das richtige Jesus, wenn du Zachäus, dem Sünder, nicht begegnest. Zachäus, der will aber zu Jesus. Aber Jesus tut das nicht. Jesus wäre nicht unser Herr Jesus, wenn er anders ticken und denken würde als andere Menschen. Jesus schenkt ihm besondere Aufmerksamkeit. Er macht das mit keinem anderen in dem Moment, vielleicht auch an dem Tag nicht, sondern Jesus geht hin zu Zachäus und bittet ihn, eine Feier zu veranstalten. Im Text steht ja eigentlich, ich möchte heute in dein Haus kehren. Aber das ist eigentlich mit inbegriffen, dass Jesus eine Feier haben möchte. Jesus will eine Party. Ja? Weil, wenn jemand wie Jesus in das Haus eines Zachäus kommt, dann ist man schon verpflichtet dazu, das beste Essen zu bieten, den besten Wein oder Traubensaft auszuteilen. Ja? Das Beste vom Besten. Und gerade Zachäus, dem es ja auch möglich ist durch sein Geld, was er hat, muss er Jesus das Beste bieten. Und Jesus weiß das. Und er sagt, Zachäus, zu dir möchte ich. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir eine Party feiern. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Das ist ein Skandal zu der Zeit, gerade für die Pharisäer. Und das ist das Besondere im Lukas-Evangelium. Das zieht sich durch. Lukas, der zeigt das ganz besonders auf, dass Jesus den Randgruppen begegnet. Randgruppen der damaligen Zeit sind glücklicherweise nicht Randgruppen der heutigen Zeit. Ich nenne aber trotzdem mal ein paar. Randgruppen sind beispielsweise Kranke. Menschen, die entweder psychisch krank sind oder körperlich krank sind. Das haben wir natürlich in allen Evangelien. Am Lukas zeigt es nochmal besonders auf. Jesus begegnet Menschen, die, so wie der Oberzöllner Zachäus ist, einfach die sehr, sehr viel Geld haben. Also Reiche, die nicht nach dem Wort Gottes gelebt haben, waren auch Randgruppe. Und Frauen und Kinder auch. Und Jesus begegnet diesen Randgruppen in der damaligen Zeit, so wie sonst keiner es gemacht hat. Und auch Zachäus. Und er sagt, Zachäus, ich möchte in dein Haus kommen. Und dann der nächste Part, den liebe ich. Und das ist das, was mich auch ermutigt, weil ich empfinde, dass Zachäus ein ganz einfacher Mensch ist, der diese Sehnsucht hat, Jesus zu begegnen. Es stieg Freude in Zachäus auf. Vielleicht ist das auch ein bisschen egoistisch von Zachäus. Ich weiß es nicht genau, was er so in seinem Kopf hatte oder in seinem Herzen. Dass er dachte, naja, eigentlich sind die anderen heiliger. Jesus, du müsstest eigentlich mehr Zeit mit ihnen verbringen. Das ist nicht das Argument von Zachäus, sondern Zachäus freut sich. Wow, ich kriege diese besondere Aufmerksamkeit von Jesus. Das ist unglaublich schön, dass er zu mir kommt. Und in ihm wächst Freude. Und ich glaube, Zachäus alleine, weil er die Sehnsucht hat, Jesus zu begegnen und weil er Menschen vorher auch beklaut hat. Und ich glaube nicht, dass er ein Mann voller Freude ist. Geld ist nicht das, was Freude bringt. Vielleicht war das jetzt schon Offenbarung für den einen oder anderen, der hier sitzt. Es stieg Freude in Zachäus auf. Und erst dann ist es, dass er zu Jesus geht. Sie haben eine Party und erst dann geht er zu Jesus und spricht mit ihm über die Änderung seines Lebens. Das heißt, es ist nicht vorher so, dass Jesus sagt, du änder mal dein Leben. Jesus wusste, wer Zachäus ist. Er ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich gehe auch mal davon aus, dass als Jesus nach Jericho reinkam, dass er irgendwie einem der anderen Zöllner begegnet ist und dass sie wussten, okay, Zachäus ist der Oberzöllner. Jesus wusste also, wer Zachäus war. Zachäus geht zu Jesus und spricht mit ihm über die Änderung seines Lebens. Er sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen. Das ist unglaublich viel gewesen. Es gab Gesetze und Regularien, die gesagt haben, hey, gib einen Anteil den Armen, aber es waren nicht 50%. Es war viel, viel weniger. Und Zachäus geht aber irgendwie die extra Meile und sagt, hey Jesus, ich bin irgendwie so innerlich so überführt, weil ich so voller Freude bin über dich und dass du Zeit mit mir verbringst, dass ich noch mehr geben möchte. Ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen und von allen denen, die ich fälschlich nahm, vierfach zurück. Jeder Mathematiker denkt jetzt so, da macht er ja Minus. Stimmt, ich kann es euch nicht ausrechnen, müssen wir mal selbst zu Hause machen, aber jedenfalls zeigt es einfach nur, dass Zachäus ein Heiden viel Geld hatte. Ja? Und er gibt aber vielfach zurück. Das Besondere ist an dieser Stelle, wenn man sich ein bisschen auskennt in den Gesetzen auch des Alten Testaments, wenn es um einen einfachen Diebstahl geht, was bei Zachäus deutlich wird, der nimmt ja mehr ab, als er eigentlich soll und somit ist das Diebstahl, ohne Anwendung von Gewalt, der hat die Leute ja nicht verprügelt und denen das Geld weggenommen, dann musste der Schaden nach dem Gesetz zweifach zurückerstattet werden. Ja, das steht nicht im Text, aber das ist an einer anderen Stelle. Das heißt, wenn du und ich im Alten Testament leben und ich dir Geld klaue, ohne dass ich Gewalt anwende, dann muss ich, wenn das rauskommt, dir zweifach das zurückgeben, was ich dir geklaut habe. In Exodus 22 steht das geschrieben übrigens, könnt ihr gerne nachlesen. Zachäus war aber bereit, mehrfach zurückzugeben. Und das Besondere ist, was ich bemerkt habe, was diesen Text auch zumindest ein Stück weit zeigt, ist, dass die Veränderung von Zachäus, dass sie einerseits enorm ist und dass sie geschieht, weil er Gemeinschaft hat, weil er feiert, weil er Freude hat. Jesus' Reaktion darauf ist heute, ist diesem Haus Heil widerfahren. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen. Wen? Den Willigen. Die Lust auf Gemeinschaft haben. Und er ist gekommen, um selig zu machen, was verloren ist. Zachäus hat nur den Wunsch, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist das einzige Kriterium, was es ihm möglich macht, in die Gemeinschaft mit Gott zu treten. Ihr Lieben, wie oft machen wir andere Kriterien? Naja, der muss ja erstmal schick sich anziehen. Oder der muss erstmal seine Ethik irgendwie gerade rücken. Der muss vorher das Geld weggeben. Jesus stand nicht an seiner Türschwelle und hat gesagt, erstmal, wenn du den Leuten das Geld wiedergibst und den Armen irgendwie Geld gibst, dann komme ich in dein Haus, dann habe ich mit dir Gemeinschaft. Das ist eine andere Reihenfolge, sondern Jesus sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben, weil du Bock auf mich hast. Und deswegen habe ich mit dir Gemeinschaft. Wie oft gehen wir davon aus, dass sich ein Mensch ändern muss, bevor er in die heilige Gemeinschaft treten darf? Also als sündige Menschen suchen wir die Gemeinschaft Gottes, nicht als fertig ausgebildete, scheinbar perfekte Person. Denn keiner von euch ist perfekt und ich auch nicht. Das heißt, das kann schon mal kein Kriterium sein, in die Gemeinschaft Gottes zu treten. Und es zeigt uns dieser Bibeltext auf. Wir dürfen, egal wie wir uns fühlen, egal wie wir drauf sind, egal was wir gemacht haben, dürfen wir in die Gemeinschaft mit Gott treten und wir dürfen feiern. Das ist strange. Das ist merkwürdig. Aber das ist das, was in diesem Bibeltext passiert. Im Vordergrund steht dann zuallererst das Feiern und nicht den sogenannten Prozess der Heiligung, den manche Christen ja lieben, besser zu werden. Oh, diese Woche habe ich mehr Bibel gelesen, das heißt, ich darf mich besser fühlen. Oh, ich habe diese Woche gar nicht gesündigt. Es ist also, ich wage mal den Schritt aus dem Boot, es ist also eigentlich völlig egal, wie du dich fühlst. Du darfst mit Gott feiern. Du darfst in seine Gemeinschaft treten. Das ist das Angebot Gottes. Egal, was du getan hast. Wenn Zachäus das kann, dann darf ich das auch. Ob Jesus mit ihm über Gesetze und Ethik oder Ähnliches bei der Party gesprochen hat, steht nicht im Text. Ich glaube eher nicht. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, sie haben miteinander gesprochen, aber ich glaube, Jesus war Jesus, der einfach Gemeinschaft mit ihm hatte. Der einfach mit ihm gesprochen hat, gefragt hat, wie geht's dir? Was machst du so? Ich glaube, Jesus' erste Frage war nicht, was ist deine Sünde im Leben? Und was willst du tun, um das zu ändern? In Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Verloren meint, dass nicht etwa, also verloren meint, dass etwas nicht an seinem Platz ist. Wenn ich meine Schlüssel verliere, denke ich, oh, dann sind die nicht da. Und Jesus ist also gekommen, um diejenigen wieder an den rechten Platz zu bringen, nämlich in die Gegenwart Gottes. Die Bedeutung von diesem verloren kann auch im Griechischen anders übersetzt werden, nämlich sogar tot oder umgebracht worden sein. Das heißt, wenn man das weiterspinnt, dann so heißt es ja auch, dass Jesus dem Leben gibt, was tot ist. Und das ist die Offenbarung und Zusage. Das heißt, wir dürfen lebendig sein. Und damit ist natürlich mehr gemeint, als dass meine Pumpe pumpt und dass ich wieder atme. Warum ärgern sich die Pharisäer? Ich glaube, ihr Herz ist verstockt und sie sind bitter. Und ihr habt gemerkt, ich habe den Fokus gesetzt auf die Predigt heute, natürlich feiern und fröhlich sein. Und vielleicht dachtet ihr, ich mache hier irgendwie so einen Namenstanz vorne oder so. Aber ich möchte schon den Fokus darauf legen, was uns daran hindern kann, in die Gemeinschaft und Gegenwart und somit auch in das Feiern, das gemeinsame Zusammensein, was uns daran hindern kann, genau diese Schritte zu tun. Die Pharisäer, und so ist der Bibeltext aufgebaut, ist, dass es immer irgendwie ein Gegenpol zu den Pharisäern ist. Die Pharisäer, die haben ein verstocktes Herz, sie sind bitter. In Hebräer 12, 15 heißt es, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Ich glaube, der Autor des Hebräerbriefs hat da eine interessante Sache beobachtet, wahrgenommen und auch angesprochen. Jede Wurzel der Bitterkeit nimmt irgendwann ihren Anfang. Zunächst bleibt sie unsichtbar, sie wächst im Verborgenen. Bitterkeit lebt dann nach und nach in uns auf. Sie schadet dem, in dessen Herz diese Wurzel zu wachsen beginnt. Sie baut Mauern auf und entzweit. Aus einem Missverständnis wird Unverständnis, aus Ärger wird Wut, aus Enttäuschung wird Frust. Und was den Pharisäern fehlt, ist Freude. Was den Pharisäern fehlt, ist Freude. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag die Pharisäer sehr, weil sie auch einen Aspekt aufbringen, der mir sehr wichtig ist. Ich glaube, es ist wichtig, geradlinig zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, auch gewisse Parameter zu setzen und zu sagen, okay, es ist nicht völlig egal, was ich mache. Daher ist Ethik ganz wichtig. Daher ist es auch wichtig, dass wir einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen. Daher nehmen wir uns die Freiheit als Glaubensgemeinschaft, die Bibel so zu verstehen, dass es auch gut ist, sie nach der Bibel zu verstehen. Dass es wichtig ist, dass wir einen guten Lebenswandel haben und manche Entscheidungen auch gut für uns treffen. Deswegen taufen wir keine Kinder, weil wir wollen, dass diese Kinder selbst in ihrer Mündigkeit die Entscheidung treffen, ob sie das wollen oder nicht. Wir nehmen denen nicht was weg, sondern wir geben ihnen die Freiheit, selbst zu entscheiden. Unter anderem glauben wir, dass mit der Taufe nicht man heilsgewiss ist und errettet wird, nur weil man ein bisschen mit Wasser besprenkelt wird. Das ist jetzt nochmal eine andere theologische Diskussion. Aber wir wollen doch die Bibel so verstehen, dass sie uns auch einen Rahmen gibt zu leben. Und dafür liebe ich und schätze ich die Pharisäer, aber sie fallen leider von der anderen Seite des Pferdes, finde ich, runter. Und sie beschneiden einen und ich finde, man merkt irgendwie, ihnen fehlt die Freude, weil sie so sehr gesetzlich sind. Sie sind unglücklich und haben keine Freude mehr an der Gemeinschaft mit Gott und anderen. Ihnen geht es um ganz andere Dinge. Sie haben selbst einen Mangel an Gnade, wie es auch im Hebräer 12 heißt. In den meisten Gleichnissen, in denen es um Freude geht, steht eben diese Freude gegenüber denen, die verstockt und bitter sind. Die Freude und das Feiern steht im Kontrast zur selbstlosen Selbstsucht des Pharisäers. Ganz kritische Frage, wie oft sind wir diese Pharisäer? Wie oft sind wir diejenigen, die mit dem Finger zeigen oder Leute in Kästchen tun oder in irgendwelchen Kategorien einordnen und sagen, ha, der muss erstmal so sein. Oh, der darf das nicht. Jesus muss auch an der Stelle noch mehr und mehr mein Herz aufweichen, weil ich glaube, dass er mit einem ganz anderen Blick auf uns schaut. Und das, was erstmal von ihm strahlt, ist einfach nur Liebe und Annahme. Und feiern. Lasst uns zusammen feiern. Lasst uns Freude haben. Lasst uns diese Gemeinschaft genießen. Hey, und dann schauen wir weiter. Dann müssen wir auch auf manche Dinge schauen. Dein Leben ist nicht optimal. Dann müssen wir diese Dinge anpacken. Aber der erste Schritt ist nicht dieser Fingerzeigmoment. Der erste Schritt ist, die Tür ist offen. Du bist herzlich eingeladen. Egal wer du bist, egal wie du heißt, egal ob du eine Glatze hast oder nicht. Das ist die Einladung Gottes. Du darfst kommen. An den Tisch, der reichlich bedeckt ist. Das Wesen des Evangeliums ist also nicht Kritik oder das Einhalten von Gesetzen, sondern Freude. Ein kleiner, minimaler Exkurs zum Schluss jetzt der Predigt. In Nehemia 8, Vers 10, das ist übrigens unser Trauspruch, oder in Nehemia 8, steht geschrieben, die Freude am Herrn, sie ist. Nochmal, die Freude am Herrn, sie ist. Ja, okay. Danke. Das Besondere ist, ich konnte in meinem Studium ein bisschen Hebräisch lernen und ich habe das mal angefangen zu übersetzen für unsere Hochzeit, weil wir irgendwie da nochmal, weiß nicht, weil ich so damals so komisch drauf war und jeden Text übersetzt habe, der mir in die Finger gekommen ist, mache ich nicht mehr. Und ich habe was Wunderbares rausgefunden, was wahrscheinlich 20.000 andere Theologen vor mir rausgefunden haben, war, dass man es nochmal anders übersetzen kann, als in meiner Elberfelder geschrieben steht. Man kann zwei Sachen interpretieren und übersetzen. Die Freude am Herrn, sie ist meine Stärke, oder die Freude des Herrn, sie ist meine Stärke. Und das drückt das in besonderer Weise aus. Also die Freude, die Gott über mich hat, das gibt mir Kraft. Das ist anders als die Freude, die ich Gott schenke oder habe an Gott. Die gibt mir Kraft, aber es ist beides gemeint. Und ich finde das so wunderbar, dass Gott sich einfach verschenkt. Und ich würde gerne in die Kleingruppen jetzt gehen mit Fragen. Es war für mich ein bisschen schwierig, muss ich sagen, Fragen irgendwie gezielt auch auszusuchen. Ich bin da vielleicht nicht ganz so gut wie Regina. Aber ich möchte trotzdem 4 Fragen weitergeben. Ich würde mal gerne meine liebreizende Assistentin bitten, diese Fragen mal rumzugeben. Dankeschön. Vielen Dank. Und die erste Frage ist ein bisschen, ja, die darf euch auch gerne zu Herzen gehen. Ich habe geschrieben, was für ein Typ bist du? Ist dein Glas eher halb voll oder halb leer? Was meine ich damit? Bist du so vielleicht so dieser grummige Typ, alles ist scheiße, alles ist doof? Entschuldigung, alles ist doof, es nerven mich Sachen und ich sehe irgendwie nichts Gutes, dass es so ein ganz Extremes. Oder bin ich der Typ, der sagt, doch, ich bin irgendwie mega motiviert, ach egal, es ist völlig egal, wir machen das, wir schaffen das. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Also so diese Optimisten vielleicht gegenüber den Pessimisten. Warum ich die Frage stelle, ist, weil ich genau dieses Gegenüber sehe, weil ich glaube, so ein Optimist kann vielleicht noch mal ein Stück weit mehr Freude generieren als so ein Pessimist, der sagt, das ist alles doof. Ja? Das ist jetzt ein Extrem. Es gibt ja auch vielleicht, also ich gehöre jetzt weniger zu den Pessimisten, daher kenne ich mich da nicht so aus, aber auch Pessimisten, die vielleicht auch mit einer gewissen Gradlinigkeit auch wissen, okay, dann packen wir es trotzdem an und machen es, aber es ist irgendwie trotzdem doof. Weiß ich nicht. Die zweite Frage, worüber freust du dich in deinem Leben? Das ist eine Frage, die wir uns viel zu wenig stellen. Worüber freust du dich eigentlich in deinem Leben? Und manche werden mit Erschrecken feststellen, dass sie keine Antwort auf diese Frage haben. Und ich möchte an dieser Stelle eine Wertung sagen, das ist mega schlimm, wenn du keine Antwort auf diese Frage hast. Das ist doof. Das darf nicht sein. Es muss was geben in deinem Leben, worüber du dich freust. Und das ist jetzt nicht das Angebot bei Aldi, dass es die Tupperware günstiger gibt oder so, ja, sondern es muss schon was Tieferliegendes sein. Und im allerbesten Fall ist es irgendwas, was dich mit Gott verbindet, von dem du weißt, ja, Gott tut mir Gutes, darüber freue ich mich einfach mega doll. Und wenn du merkst, oh, an dieser Stelle habe ich Schwierigkeiten, dann ist das ein Indiz dafür, also es soll ein bisschen euch rauskitzeln in den Gesprächen, dann ist das ein Indiz dafür, dass deine Beziehung zu Gott in irgendeiner Weise gestört ist. Ja, der war hart, ne? Aber ich sag's trotzdem. Ihr wolltet ja, dass ich herkomme nach Hamburg. Das habt ihr jetzt davon, ja? Die nächste Frage ist auch, geht in die Richtung oder die weiterführende Frage, was tust du, um Freude in deinem Leben zu haben? Was sind die Dinge, die du aktiv dafür tust, dass du Freude hast? Und die letzte Sache, da würde ich euch einfach herausfordern gerne, betet füreinander. Betet füreinander. Freude in das Leben des anderen. Segnet sie. Das zieht sich durch die Bibel, diese Segnung. Segnet euch, legt die Hände gerne auf und betet für Freude. Egal, ob du ein mega cooler Mensch bist, der übersprießt von Freude. Manchmal gehen einem diese Menschen ja auch auf die Nerven, ne? Weil du denkst so, ey, das kann ja nicht echt sein. Ja? Ja. Es muss schon so eine tiefe, echte Freude sein. Aber vielleicht bist du auch eine Person, die sagt, hey, mir fehlt die Freude, dann brauchst du diese Freude. Und es gibt nur eine Adresse, wo diese Freude, diese tiefe Freude herkommt, die uns auch motiviert, weiterzugehen, voranzugehen. Und dazu bist du herzlich eingeladen, zu feiern, diese Freude zu empfangen. Ihr dürft das gerne trotzdem, das Gebetsangebot in Anspruch nehmen, das wird es ja auch geben. Aber betet in den Kleingruppen, wenn ihr die Gespräche habt. Und dann irgendwann wird die Band anfangen mit dem Lobpreis und Anbetung. Und wenn ihr merkt, ihr seid noch nicht fertig mit Beten, dann betet trotzdem durch. Also ihr müsst dann nicht aufhören und dann die Lieder singen, sondern ich glaube, das ist für die Band in Ordnung, wenn wir auch trotzdem in der Zeit beten und einander segnen. Es wird außerdem, das wird nämlich gleich ein überfließender Übergang von den Kleingruppen in Lobpreiszeit geben, es wird außerdem die Möglichkeit geben, wieder an jedem Sonntag Abendmahl zu nehmen. Ihr könnt gerne in Gruppen kommen, nach vorne kommen und zu zweit, zu dritt oder auch als Gesprächsgruppe und das Abendmahl nehmen, wenn ihr merkt, hey, das ist es. Ich möchte einfach Gott feiern, Jesus feiern für das, was er vollbracht hat. Wir erinnern uns daran, dass er sein Leib gegeben hat. Das ist ein bisschen ein merkwürdiges Bild, dass wir dann Brot essen, bildlich sein Leib. Aber, oder auch das Blut, das er vergossen hat, das heilende Blut, auch ein sehr skurriles Bild. Aber Jesus hat es selbst gesagt und meinte, macht das im Andenken an dem, was ich vollbracht habe für euch. Das heißt, wir erinnern uns und wir feiern das, was Jesus vollbracht hat. Amen.